Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje, mit mir heute Gunnar Engel. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Und Knut, schön, dass wir bei dir sind.
Ja, schön, dass ich da bin, genau. Ihr habt euch reingelassen. Ja, ich freue mich auch, dass ihr da seid.
Du wohnst ja hier. Wir sind in einer großen Reihe, ich weiß gar nicht, ob wir schon jemals mal eine so große Reihe gemacht haben wie diese hier. Wir reden nämlich über geistliche Übungen. Und wir sind jetzt bei Folge 12 der geistlichen Übung angekommen. Und das Thema für heute ist Bekennen. Und das hat Gunnar uns ein bisschen mitgebracht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, nicht alle geistliche Übungen beschäftigen mich zu jeder Zeit gleich. Gunnar, deswegen die Frage, gibt es eine geistliche Übung, die dich gerade so beschäftigt?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das wieder so unter die klassischen fällt. Aber bei mir ist es so, und vielleicht ist es so ein bisschen Berufskrankheit, die wir alle irgendwo kennen, sozusagen, dass es nicht so ein Performance-Ding wird. Also wir reden jetzt ja schon 4 Folgen über geistliche Übungen, haben viele schlaue Sachen gesagt. Und dass es eben vor allem nicht nur so ein berufliches und sollte man mal tun und machen wir natürlich alle Dinge, sondern sozusagen natürlich meine gesamtgeistliche Übung der geistlichen Übungen ist gerade irgendwie nicht nur so eine Performance-Version von mir zu sein, sondern tatsächlich echt sein in all dem, was ich tue, mit Stärken, Schwächen und so weiter. Und ja, sozusagen nicht nur in den geistlichen Momenten Christ sein, sondern 24/7.
Das ist ja bei all diesen geistlichen Übungen so ein Thema, ne? Dass ich nicht nur ein Programm abspule, nicht nur die Liste abhake. Und ich fand ja immer so an unserer Zugänge war ja, dass in allen geistlichen Übungen mir eigentlich was klar wird, was Gott an mir tut. Dass es oft nicht nur darum geht, ich mache was für Gott und ich arbeite meine Liste ab, sondern eigentlich ist geistliche Übung auch immer ein Einüben in die Realität Gottes. Wir haben jetzt heute uns ein Thema vorgenommen. Ihr habt das auch schon in der Beschreibung der Folge gesehen. Bekennen heißt das Thema. Und das Wort bekennen hat ja ein großes Bedeutungsspektrum. Vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen entfalten und entfächern, was in dem Wort bekennen, in welche Richtung man das eigentlich alles ausziehen könnte, wenn wir sagen, wir reden über bekennen.
Ja, dein Vorschlag war ja, so im kirchlichen Kontext geht es sozusagen ganz negativ von Sündenbekenntnis, ich bekenne meine Sünden, bis hin zu so Sachen, wenn man kirchenpolitisch sagt, ja, wir haben das Augsburger Bekenntnis, wir haben die lutherischen Bekenntnisschriften, das ist was, wo wir als Lutheraner zum, also Malte und ich, und Gunnar, keine Ahnung, also bei Malte weiß ich es, ganz stolz drauf sind und so weiter. Also das wäre das Spektrum von negativ und positiv. Ich muss sagen, dass ich finde, im alltäglichen Sprachgebrauch Bekennen eigentlich immer mehr dieses Negativ-Ding hat. Also wenn jemand sagt, ich bekenne mich, dann ist das immer, ah, ich muss bekennen, das überzeugt mich nicht. Man sagt das sozusagen immer vor einem Publikum, was es vielleicht anders sieht. Oh, ich muss, das ist eher so Richtung Sünden bekennen. Oh, ich muss bekennen, das habe ich auch nicht gemacht. Oh, ich muss da meine Verantwortlichkeit bekennen, weil das nicht gut gelaufen ist. Oder ich muss meine Meinung bekennen, die unpopulär ist. Also bekennen ist eher so, ich sage etwas, wenn es schwerfällt, wenn es unbequem ist. Ja. Genau.
Aber es gibt eben auch die andere Dimension, dass wenn mein Schulfreund mich fragt, du gehst doch auch in die Gemeinde, ich eben bekenne, ja, ich gehe da auch hin und ich glaube auch an diesen Jesus. Auch in dem Zusammenhang, wenn mich jemand anfragt, auch vielleicht in Frage stellt mit meinem Glauben, dann das zu bekennen, wozu ich gehöre. Ja, das ist auch eine Form, wo ich den Bekenntnisbegriff benutze.
Ja, aber wir sagen das doch oft in, das sagen wir doch jetzt auch, weil das eben nicht mehr selbstverständlich ist, weil das eine Minderheitenmeinung ist und weil die Reaktion von außen eher.
Und was macht ihr
bist,
da
du,
so?
Du bist genau so ist. Ich benutze das Wort bekennen oder höre es auch nicht, wenn es benutzt wird für Sachen, die bei anderen Leuten Neid erwecken. Und wo dieser, oder wo ich damit rechne, dass der andere sagt, oh.
Das so, will ich so, jetzt
eher,
aber auch.
So, eher, wo ich damit rechne, dass der andere erstmal höfliches Unverständnis äußert.
Ich glaube, bekennen hat immer so diesen Touch von unbequem mit dabei. Also wenn ich etwas bekennen muss, / möchte, dann, das kommt ja aus so einer Intention bei mir raus, dass ich von, das will ich jetzt aber auch nochmal sagen oder da will ich jetzt aber auch zu stehen oder ich will nicht nach Hause gehen und hab's nicht gesagt. Es gibt ja auch so Bekennerzwang so ein bisschen manchmal.
Aber kennen wir gar nicht, ne?
Nee, ne?
In unseren
doch,
Kreisen.
Doch.
Wir haben ja schon eine ganze Folge gemacht zum Thema Beichte, wo im Grunde dieser eine Charakter schon mit drin war. Bekennen im Sinne von, ich bekenne meine Sünden, ich muss sie jetzt mal leider bekennen. Deswegen würde ich gerne in der Folge jetzt eher den anderen Aspekt stark machen, im Sinne von zu Jesus stehen, bezeugen, diesen Aspekt, ein Bekenntnis aussprechen.
Ich glaube, dass das Bekenntnis sowas eher eingestehen Charakter bekommen hat. Das ist eine Entwicklung, die war nicht immer so. Also wenn in der Lutherbibel das da steht, die Geschichte, wo Jesus fragt, wer glaubt ihr denn, wer ich bin? Und Jesus, Petrus sagt ihm, na, du bist der Christus. Dann heißt das bei Luther, dass das Christusbekenntnis oder das Bekenntnis des Petrus. Und Petrus wird ja in der Situation nicht gedacht haben, oh, wenn ich das jetzt sage, dann guckt Jesus mich komisch an. Also ich finde,
stimmt, ja.
Also es hat doch jetzt, also ja, da ist doch, ja, was, ist doch was verloren gegangen in, stimmt, gewisser Weise.
Jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus willst. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Aber vielleicht können wir ja mal heute so sammeln, was für Situationen eigentlich Bekenntnis vorkommt im Leben eines Christen. Was sind da, genau, für Szenen, in denen man sich wiederfinden kann. Also ich bin ja manchmal gedanklich vielleicht ganz stereotyp bei den ersten Christen, die werden dann vor den römischen Statthalter gestellt und werden dann verhört, ob sie zu Jesus stehen und sagen dann ja und das bekenne ich. Das ist in der Form ja nicht meine Alltagsrealität. Gelobt sei dem Herrn, dass es so, ja, der Herr, dass es so ist. Aber in was für Situationen ist es denn dran zu bekennen?
Es geht tatsächlich ja, und da sind wir wieder bei diesem leicht negativen Touch irgendwie, wenn es darum geht, was ist das, erster Petrus, ne? Seid allzeit 3,15, erster Petrus 3,15, genau, seid allzeit bereit, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die ihr habt.
Die in euch ist, genau.
Die in euch ist, ja. Das ist ja eine Bekenntnissituation in dem Moment. Ich würde sagen, eine positive. Und das ist ja auch erstmal jetzt, wenn man den Satz nur so hört, jetzt erstmal nicht negativ gewertet. Kann natürlich aber auch aus einem Angriff oder Kritik am Glauben kommen, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt aber nochmal sagen, dass es ja gar nicht so ist, wie das vielleicht falsch verstanden ist gerade. Kann bei Wertekonflikten ist es ein Thema. Wenn man merkt, aus meiner christlichen Überzeugung kann ich dieses oder jenes, sei es eine ethische, eine persönliche, eine gesellschaftliche, eine politische Entscheidung, da müsste ich jetzt mal was zu sagen. Manchmal wir kennen ja auch dieses, ich müsste jetzt mal, ist ja häufig der Schritt davor, ne, dass man erstmal so merkt oder irgendwann so mein, fällt da so ein, mein Spider-Sense tingles, so, dass man irgendwie sagen muss, ich.
Ja, sehr gut.
Also es gibt ja immer die Situation vor dem Bekennen. Das ist ja eigentlich auch ganz, ganz spannend dann, das eben, und das ist tatsächlich meistens ja was, wo man das Gefühl hat, jetzt muss ich nochmal was sagen. Also Konflikt. Oder eine Falschdarstellung vom Glauben.
Das ist, finde ich, total eine spannende Spur, weil vielleicht daran auch das steckt, wo ein heilsames Bekennen man sich unterscheiden kann von einem schrägen Bekennen, nenne ich es mal. Weil wir kennen ja alle Situationen, wo es auch unangenehm wird, wenn Leute meinen, bekennen zu müssen. Und die Frage ist ja immer, was passiert vor dem eigentlichen Bekenntnisakt? Mit welcher Haltung, mit welcher Motivation komme ich eigentlich? Ich habe ja auch manchmal Tage, da will ich einfach gerne Recht haben.
Das ist so. Ja. Das gibt es bei dir?
Immer sonntags.
Ja. Und wenn ich merke, ich komme eigentlich schon mit so einer Motivation rein, ich will jetzt eigentlich auch mal, ich will in eine Auseinandersetzung gehen und ich will kämpfen und ich will gewinnen, dann bin ich meistens schon auf der schiefen Spur. Als wenn ich, ja, vielleicht hat Gunnar es besser beschrieben. Ich müsste eigentlich jetzt was sagen, weil dir was Wesentliches in Frage gestellt wird vielleicht.
Weil es dann nicht um dich geht sozusagen. Also muss ich jetzt bekennen, weil ich Recht habe? Oder sage ich was zu, keine Ahnung, Christen wurden mal wieder rückständig, intolerant, wie auch immer, in den Medien dargestellt? Und aus welcher Perspektive sage ich da jetzt was zu? Also weil es einfach falsch ist und ich bekenne was anderes, ich gebe da einen anderen Input rein.
Aus welcher Perspektive schreibe ich meinen Facebook-Kommentar? Genau. Einmal ganz kurz Pause machen, bevor ich auf Absenden drücke.
So nämlich. Ja. So nämlich. Wie bei, das ist ja auch so, ne? So mache ich das bei schwierigen E-Mails, wenn ich die kriege, beantworte ich immer erst
du
am nächsten Tag.
Du bekommst schwierige E-Mails.
Ja, tatsächlich.
Das immer kann ich gar nicht vorstellen.
Immer erst am nächsten Tag. Immer erst am nächsten Tag, weil ich habe die, ja, es ist erfahrungsbasierter Wert. Viele E-Mails direkt rausgehauen, hätte man lassen können.
Das ist auch so eine Sache, YouTube-Kommentare, wenn so Leute, die kommentieren dann ja manchmal den Titel des YouTube-Videos, aber nicht den Inhalt, weil sie den gar nicht gesehen haben. Und dann meinen sie aber schon mal, den wahren christlichen Glauben zu bekennen, gegenüber dem, was ich vermutlich sagen würde. So, und dann denke ich manchmal, wahrnehmen vorher wäre ja auch nicht schlecht. Vielleicht ist das finde ich grundsätzlich. Also wenn in mir der Bekennermotor anspringt, erstmal auf die Bremse und einmal wahrnehmen, was passiert hier eigentlich, auch das Gegenüber wahrnehmen mit dem, was der andere wirklich sagt und tut. Statt immer gleich, also ich rede vielleicht als jemand, der da ein bisschen auch gefährdet ist, gleich das große Anathema auszurufen und zu sagen, ich bekenne aber mich zu Jesus Christus.
Ist da eine Angst hinter, wenn man sich mal nicht bekannt hat, dass es auf fällt, hast du da eine Angst, das fällt auf deine Füße zurück, du stehst da später und dann heißt es, aber mal in der Situation war doch das und das, warum hast du dich nicht zu mir bekannt?
Stimmt, es gibt, weil es die Bibelstelle auch gibt, ne? Mhm. Wer euch, wenn ihr mich vor den Menschen...
Ja. Ist das ein Gedanke, den du hast?
Den habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Aber,
viel Spaß ab heute damit.
Jetzt könnte
sehr gut
auch so sein. Nee, die Angst hatte ich bisher noch nicht. Aber ich merke einfach, dass ich selber so ein irenischer Typ eigentlich bin, dass ich ungerne bekenne. Also ich merke manchmal, ich bin manchmal so in Zusammenkünften, auch kirchlichen, wo ich eigentlich den Impuls habe, hier zu bekennen. Und ich merke, ich bin eigentlich so ein irenischer Typ. Ich mag nicht so in die Konflikte gehen. Das heißt, das passiert nur sehr selten. Und wenn ich es dann tue, dann aber so richtig. Und so richtig ist dann vielleicht auch nicht immer gut, weil es dann noch vielleicht 130%ig ist, weil der Topf dann übergekocht ist an der Stelle. Aber meine Angst war bisher nicht.
Bisher?
Bisher nicht.
Die Assoziation, die ich jetzt habe, ist, ich habe das Bedürfnis, dass Leute wissen, wo ich stehe und mich richtig inhaltlich einordnen und mit mir meine Überzeugung verbinden. Und ich habe das Bedürfnis, gemocht zu werden. Und manchmal sind die beiden Dinge im Widerstreit. Und ich erlebe das sowohl auch in Gruppen. Es gibt Gruppen, zu denen würde ich gerne gehören. Denen fühle ich mich zugehörig. Und dann sagt einer irgendwie, naja, wir sehen das ja hier alle so. Was weiß ich. Jemand sagt, na, wir tun doch schon alles, um die Umwelt zu schützen. Oder so. Ja, das finde ich eine grundsätzlich gute Aussage. Und dann denke ich, ja, nee, aber ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, das kann ich nicht unterschreiben. Ich habe schon auch Sachen gemacht, die nicht, verstehst du? Und dann ist die Frage, ja, also ich finde, ich stimme dem grundsätzlich zu, ich wäre gern dabei, aber um es mal ehrlich zu sagen, nicht, dass ihr es merkt, irgendwann, der macht ja auch Touren mit dem Auto, die er mit dem Fahrrad machen könnte, also ich muss mal hier sagen, so. Und dann gibt es noch das andere, dass Gruppen, zu denen ich nicht zugehöre, wo ich nicht dazugehören möchte, mich mit implizieren, mir die Einladung machen, du gehörst doch hier mit uns dazu, ja? Wir finden doch alle Ausländer scheiße oder so, ne? Hier so. Wir Deutschen finden doch alle Ausländer scheiße. Und dann gibt's, nee, ich nicht. So, und das gibt's natürlich auch mit theologischen Aussagen, ja? Also, dass man sagt, wir finden doch alle die Leute, also will ich jetzt keine
Fronten. Willst du jetzt keine Beispiele?
Ich will keine Fronten
aufbauen. Mach schon mal ein paar Beispiele.
Nein, ich will jetzt keine Fronten aufbauen, aber es gibt auch so Situationen, wo ich mit anderen Christen oder auch anderen Pastoren zusammen bin, wo dann abgelästert wird über christliche Gruppen, wo ich sage, ja, das sind aber auch meine Brüder und Schwestern. Und das gefällt mir dann auch nicht. Und dann ist die Frage, halte ich jetzt hier die Fahne hoch und sage, entweder, oh, ich gehöre auch zu denen oder manchmal reicht es ja nur, ich gehöre nicht zu denen, denen es wichtig ist, die runterzumachen. So. Mhm. Und dann habe ich auch so ein Bekenntnis-Ding. Genau, aber das sind diese beiden. Ich möchte gerne, dass die Leute wissen, wohin ich gehöre, inhaltlich und zu Jesus und so weiter. Und es gibt aber auch, ich möchte auch gemocht werden, ich will auch meine Ruhe haben. Es gibt auch Situationen, wo ich im Zug sitze, mit jemandem ins Gespräch komme und darauf hoffe, dass er mich nicht fragt, was ich beruflich mache, weil meine Erfahrung ist, dass ich dann ein Gespräch habe, was ich, früher habe ich das geliebt, ja, also ich rede auch gerne über meinen Glauben und früher, als ich Theologie studiert habe, das reichte es den Leuten zu erzählen, dazu gleich ein missionarisches Gespräch. Jetzt mache ich das beruflich und möchte auch mal Zug fahren, ohne über Jesus zu reden. Also ich verschweige es dann nicht, aber ich, manchmal denke ich, oh, bitte jetzt nicht über den Beruf. Weil dann wird es ein längeres Gespräch.
Mhm. Bei mir auch so, dass ich nicht immer jeden auch korrigieren mag. Also es begegnet mir auch im Gespräch mit Leuten, wo man vielleicht sogar als Pastor verantwortlich ist, theologische Vorstellungen, die problematisch sind. Und ist bei mir aber auch nicht so, dass ich das jedes Mal korrigieren würde.
Ja.
Sondern eher manchmal ich nehme das mal mit auf meine Liste und vielleicht in einer der nächsten Predigten sage ich mal grundsätzlich was dazu, um was einzuordnen. Aber es ist eigentlich nicht in jedem Gespräch, das ist vielleicht auch so eine Generationenfrage. Das haben vielleicht auch noch die alten Recken anders gehandhabt. Aber auch nicht alle.
Ja, und also ich kenne Leute, bei denen ich glaube, dass es denen ganz wichtig war, nicht der falschen Gruppe zugeordnet worden. Ich hatte im Vikariat, hatte ich so einen Mitvikar, dem es sehr wichtig war, nicht liberal zu sein, kein liberaler Theologe zu sein, sondern ein sehr konservativer Theologe. Und wenn es mal der seltene Punkt war, wo die Liberalen mit ihm einig waren und sich gefreut haben, und ihn gelobt haben und ihm zugestimmt haben, dann hat er gedacht, er hat was falsch gemacht. Dann hat er gedacht, er war nicht deutlich genug und hat dann erst recht einen rausgeknallt. Und das kam mir so ein bisschen unfrei vor, dieses Bekenntnis. Also dann hat er immer das Gefühl gehabt, er war wohl nicht deutlich genug von Jesus oder so.
Gibt noch so ein verwandtes Phänomen vielleicht mit dem Bekennen, Zeugnisse geben. Mhm. Das kennt ihr vielleicht auch noch so aus Gottesdiensten, dass manchmal Leute nach vorne kommen und erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Das ist vielleicht nicht das gleiche Bekennen, diese Konfrontationssituation, aber trotzdem ist es ja für mich auch eine kleine Form von etwas Bekennen, was man mit Gott erlebt haben. Und wo ich immer erlebe, also ich mag irgendwie diese organisierten Zeugnisteile im Gottesdiensten immer nicht so, weil die immer so was Künstliches haben. Mhm. Gleichzeitig merke ich, wie wertvoll es für eine Gemeinde ist, wenn sie von anderen hören, was sie mit Gott erlebt haben. Und dafür irgendwie so Räume zu schaffen, wo Menschen einander auch erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben, ist total wichtig. Vielleicht nicht das Gleiche jetzt wie das Bekennen, worum wir hier gerade ringen, aber es geht auch in so eine Richtung. Ich muss auch so eine Schwelle überschreiten.
Ja, und da bin ich dann doch beim Sündenbekenntnis. Also ich glaube, ich finde das ambivalent. Es gibt auch Zeugnisse, wo ich sagen würde, das ist ein super Zeugnis. Aber ich würde sagen, wenn die nächsten Zeugnisse jetzt genauso laufen, dann haben wir hier eine falsche Struktur drin. Nämlich diese Struktur, ich hatte das und das Problem, ich hatte das und das Defizit, dann habe ich das und das Gebet gesprochen und jetzt ist alles in meinem Leben in Ordnung. Also wenn das Bekenntnis immer nur so eine Erfolgsgeschichte ist, ja, das macht Leute nämlich fertig. Und das heißt nicht, also solche Bekenntnisse darf es auch geben, solche Zeugnisse, aber wenn das die Struktur ist, dass ich eigentlich immer nur von meinem, wie ich jetzt der tolle Christ geworden bin, der ich jetzt bin, dann stimmt was nicht. Und wenn da diese beiden, und da sind dann eben Zeugnisse, wo jemand auch bekennt und das in meinem Leben, damit habe ich immer noch Probleme, also eher Richtung Sündenbekenntnis und Bekenntnis zu Jesus, in der und der Sache in meinem Leben bin ich immer am Kämpfen, aber ich halte mich zu Jesus, weil der hält mich fest. Also da wären diese beiden Aspekte genau das, was die Sache wieder gesund machen würde, anstatt dass es immer solche, solche Erfolgsgeschichten, solche geistlichen Erfolgsgeschichten sind.
Ja, genau, das finde ich auch schwierig. Also ich finde die Kraft von so gottesdienstlichen Zeugnisteilen liegt ja ein Stück weit darin, auch so eine gemeinsame Identität irgendwie zu formen. Also wir sind nicht nur die Zuschauer von dem, was vorne passiert, also wir drei jetzt offensichtlich nicht, aber die anderen, die da sitzen, sind nicht die Zuschauer von dem, was vorne passiert. Wir sind Teil von dem Ganzen, ne? Wir sind durch Gott und sein Wirken miteinander verbunden und erinnert dann die Menschen natürlich auch immer wieder so an das Warum des Glaubens. Also egal, ob jetzt das allgemeine Glaubensbekenntnis, was im Gottesdienst gesprochen wird, ist da natürlich nochmal viel deutlicher dadurch, dass man, wenn man das Credo spricht, dass man eben dann sich nochmal vergewissert gegenseitig. Das bekennen wir als Gemeinde, als Einzelne, gemeinsam laut gerade. Aber eben auch dieser Zeugnisteil, wenn einer etwas erzählt, was er oder sie erlebt hat, finde ich auch immer, das ist so ein Punkt, der bestärken kann in der Erfahrung, die jemand macht. Und ja, manchmal sind die Geschichten ja vom Spannungsbogen sehr vorhersehbar, die man dann hört. Also fängt negativ an, ist negativ, dann passiert was und jetzt ist es gut. Also ich bin auch immer Freund von, auch einfach mal Zeugnis geben von
Work in progress.
Ja, genau. Ja. Es ist gerade alles irgendwie Mist, aber ich fühle mich nicht alleine. Mhm, so, genau. Wie wär's mal damit? So, weißt du? Und ich glaube, das hat aber dann einen ganz starken Wert an sich, durch den wirklich Gott auch dann an jemanden, der da sitzt und genau das Gleiche gerade erlebt, aber genau weiß, wenn ich jetzt vorhin die Geschichte höre und dann war alles nur gut, weil ich doll gebetet habe, vielleicht muss auch mal heißen, es ist gerade nicht alles gut, aber ich vertraue auf jemanden, der größer ist als ich.
Ich finde, also bei Bekennen, ich finde inzwischen, es sind doch auch solche Sachen wie der Gang zum Gottesdienst ist doch auch ein Bekenntnis. Ja, also es geht, wenn man ältere Bücher liest, dann liest man von Zeiten, in denen das zum guten gesellschaftlichen Ton gehörte und wo du komisch angeguckt wurdest, wenn du nicht im Gottesdienst auftauchtest, also auch gesellschaftlich. Mhm. Das ist heute anders. Ja, heute, wenn du zum Gottesdienst gehst, wirst du gefragt, warum gehst du dahin? Und das ist ein Bekenntnis zu sagen, ja, das ist mir was wert oder ich möchte da Gott die Chance geben, zu mir zu reden. Es gibt auch Gottesdienste, wo ich wieder rausgehe und denke, hat heute nicht. Aber ich gebe ihm dieses Vorschussvertrauen. Und ich habe so eine Frau in meiner allerersten Gemeinde vor Augen, wo ich Pastor war. Die war noch in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und die schob jeden Morgen zum Sonntagsgottesdienst ihren Mann im Rollstuhl quer durch den Ort zum Sonntagsgottesdienst und wieder zurück. Und abends nochmal das Gleiche zur Gemeinschaftsstunde. Und das war eine Aussage. Das war eine Aussage, der ist es wichtig. Und körperlich, die war alt, ihr Mann war alt. Wir gehören dahin. Wir erwarten da was. Das war ein Statement, fand ich.
Habt ihr Bibelgeschichten, die euch bei dem Thema Bekennen einfallen, prägen, die euch wichtig sind?
Ja, wir hatten 1. Petrus 3, habe ich ja vorhin schon genannt. Mhm. Ja, also seid allzeit bereit. Und das würde ich tatsächlich auch in so einem ich höre die Stelle positiv. Es gibt ja Leute, die hören das total negativ. Also da ist was, ich muss da jetzt rein und erzählen, wie es richtig ist. Ich höre es eher aus so einem, ich darf von der Hoffnung erzählen, die mich trägt. So höre ich das. Naja, und dann natürlich Römer 10, ne? Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, mit deinem Herzen glaubst, da kommt es schon sehr, sehr dicht zusammen. Was bekennen dann? Mhm. Bekennen nicht als Option für Fortgeschrittene. Also ich bin irgendwie mal dabei und wenn ich genug weiß und lang genug dabei bin, 3 Kurse gemacht habe und meinen Glaubenskurs abgeschlossen habe, dann kann ich ja vielleicht mal irgendwie. Da würde ich schon sagen, das gehört einfach zum Wesen des Glaubens, des Christentums mit dazu, dass wir Menschen sind, die sich zu einem Herrn bekennen. Und wenn es nur in der simpelsten, aber alles aussagenden Form ist, Jesus ist Herr. So ein früheste Bekenntnis der Christenheit. Jesus ist der Herr. Streng genommen ist damit alles gesagt. So. Für unsere Ohren heute nicht mehr automatisch verständlich, was es für die damaligen Ohren bedeutet hat, dass damit alles gesagt ist. Aber das steht ganz am Anfang.
Bei dieser 1. Petrusstelle habe ich auch noch 2 Sachen, die ich da mitdenke. Nämlich einmal diese Überforderung, dass manche Leute denken, aber jeder Christ ist ein Evangelist, ja, jeder muss rausgehen und muss missionieren. Nee, das nicht. Aber bereit zu sein, über das zu erzählen, weswegen man glaubt. Vielleicht auch darauf vorbereitet zu sein. Ja, bereit, also ich kann mir, es gibt ja Situationen, die mich überfordern und überraschen, aber zu sagen, okay, du musst jetzt nicht überall hingehen, aber dass du vorbereitet bist, wenn einer dich fragen würde, was sagst du dann? Petrus sagt das ja Leuten in einem Umfeld, was ihn auch feindlich gegenüber. Also wenn die sagen, ja, ich gehöre auch zu diesem Club, dann werden sie erstmal komisch angeguckt. Und Petrus sagt nicht, ja, ihr müsst es allen erzählen, aber er sagt, aber wenn euch jemand fragt, seid darauf vorbereitet. Das finde ich auch entlastend und auch klug. Und ich höre das natürlich auch im Kontext mit seinem Versagen, als er gefragt wird. Also ich finde es schon interessant, dass dieser Satz genau von Petrus kommt. Ja. Der hat gefragt, du gehörst auch zu Jesus. Nee, den kenne ich gar nicht. Also Petrus weiß auch, wie das ist.
Auf der anderen Seite zu stehen.
Genau. Ja. Es gibt noch diese Stelle, die ist mir beim Bibellesen gar nicht so hängen geblieben, aber dann durch diesen Film auf den Schwingen des Siegers oder wie das heißt, dieser Olympia-Film, kennt ihr den?
Ja, ja.
Echt nicht?
Doch.
Ja, das ist so ein krasser Film, da geht es um einen Mann, der bei Olympia mitläuft und der auch ein guter Läufer ist und auch ein Favorit und dann wird der Lauf auf Sonntag gelegt und er sagt, nee, Sonntag geht nicht, da mache ich nicht. Und das wird in dem Film so hochstilisiert, das ist auch nicht ganz mein theologisches, aber es ist trotzdem beeindruckend. Also er weigert sich dann eben sonntags zu laufen und das, also der Twist ist dann, dass er dann bei einem anderen Rennen mitlaufen kann, wo er, das ist aber nicht seine Strecke, ja, also da ist er nicht gut, das ist irgendwie kürzer oder was weiß ich, aber alle finden ihn komisch und verknöchern und bei dieser anderen Strecke gibt es einen Amerikaner, der ist da der Favorit, ja, also alle erwarten von dem den Sieg und der kommt vor dem Lauf zu ihm hin und steckt ihm so einen Zettel zu und auf dem Zettel steht, in dem alten Buch steht, Wer mich ehrt, den werde ich auch ehren. Und daraufhin, wegen dieser Filmszene, habe ich die Stelle nachgeschlagen. Die steht irgendwo in Chronik, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber die finde ich auch gut. Und das ist so eine Erinnerung an Jesus, der auch sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen. Aber dieses Ja, ich ehre Gott auch damit, wenn ich sage, ich gehöre zu ihm. So, das fand ich nochmal stark, ja.
Und ich knüpfe bei den Bibelgeschichten an Petrus an. Ich finde die gesamte Apostelgeschichte ist auch eine Geschichte des Bekennens, ja. Weil immer wieder Situationen und Momente erzählt werden, wo die ersten Christen bekennen müssen. Und ich habe gerade noch mal, im Jugendkreis haben wir das gelesen bei uns, die Geschichte, wo Johannes und Petrus vor den Hohen Rat gebracht werden. Und sie sagen, wir können ja nicht anders von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Und ich finde das auch noch mal eine gute geistliche Spur, weil die sagen, hey, wir haben sowas Krasses, sag ich mal, mit Jesus erlebt, das können wir nicht für uns behalten, auch wenn ihr uns das verbietet. Das wollen wir einfach erzählen. Und man merkt denen an, dass es jetzt nicht geht, nicht darum, Recht haben und wir müssen in den Konflikt und so aus Prinzip, sondern einfach, da fließt was über. Da fließt Erleben mit Jesus über. Und das ist wiederum die Herzenshaltung, die, glaube ich, den Unterschied macht zwischen den Leuten, die sich in bestimmten Facebook-Kommentaren austoben.
Es geht nicht ums Recht haben, es geht auch nicht ums Überzeugen. Ja, das wird nicht von uns verlangt. Überzeugt alle, die euch fragen. Aber eben genau das Gegenteil zu Petrus, der sagt, nee, den kenne ich nicht. In Bekennen steckt ja Kenn drin, zu sagen, nein, den Jesus, den kenne ich. Zu dem halte ich mich. Das reicht. Ja, und vielleicht noch zu sagen, warum, wenn einer sagt, wieso, dann über die Hoffnung, die in einem ist.
Und genau, 1. Petrus 3, Hoffnung, nicht Recht haben oder warum ich auf der richtigen Seite bin. Sondern ich glaube, ein gutes Bekenntnis zieht Leute an und schreckt die nicht ab. Und es gibt ja deutlich Bekenntnisse, wo man denkt, okay, cool, wenn es das ist, ich gehe weiter. So, weißt du? Und ich glaube, das ist nochmal so ein guter, so ein Marker irgendwo. Bekennen soll eigentlich Leute anziehen, weil die merken, okay, da geht es um eine Hoffnung, um etwas, wo man, zu dem ich kommen darf, was mich anzieht.
Habt ihr mal so Geschichten erlebt, wo Bekennen irgendwie wichtig war und wo ihr noch dran zurückdenkt?
Also für mich, ich bin so mit 17 so richtig zum Glauben gekommen, ja, also das war vorher so latent und hatte dann aber durch die Begegnung mit dem Jugendkreis doch ein starkes Erlebnis, dass mir das ganz wichtig wurde und dass ich dann auch in die Schule gegangen bin und gesagt habe, ich bin jetzt Christ geworden und allen von Jesus erzählt habe und so und schon so missionarisch drauf war. Und das hat verständlicherweise auch in meinem Jahrgang damals auch viel das ist ja komisch hervorgerufen und so, also weil ich auch, also ich habe auch wirklich nach Gelegenheiten gesucht, davon zu erzählen. Aber das Lustige war, dass, weil das auch so viel kritisches Echo hervorrief, dann eine ganze Reihe meiner Jahrgangskollegen sagten, ich übrigens auch. Und ich kriegte auf einmal mit, wer in meinem Jahrgang noch irgendwo in die Gemeinde ging, was ich vorher gar nicht wusste, ja, was vorher überhaupt keine Rolle spielte. Aber auf einmal merkte ich, ich bin ja gar nicht so allein, wie ich dachte, ja. Und das war total schön. Das war total schön, auf einmal, wie Leute sich mit mir solidarisierten und für die eben nicht jetzt, die waren schon lange dabei, deswegen war das für die vielleicht viel natürlicher und die sind nicht in die Schule gekommen und ich weiß noch genau, einer hat mich nach den Ferien gefragt, was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe gesagt, ich bin Christ geworden. Ja, da war das Thema da. Und das aber da war ich, da habe ich gedacht, ah, ist ja toll hier, wer hier meine Brüder und Schwestern sind, wo ich das gar nicht wusste.
Ich muss jetzt das ist witzig, wo du das erzählst, das ist mir eine Situation aus meiner Schulzeit eingefallen, Oberstufe irgendwie, weiß ich nicht, 11., 12. Klasse, Biounterricht. Irgendwann kam das Thema Evolution und wir hatten einen Lehrer damals, der mich dann nach der Stunde hat er gefragt, hey, können wir nochmal kurz schnacken oder so? Und sagte, ich habe ja irgendwie mitgekriegt, du bist da auch so mit Glaube und so unterwegs. Und das fand ich nämlich total cool von ihm. Er hat gesagt, wie ist das für dich, wenn wir hier jetzt darüber reden? Also er hat nicht gesagt, jetzt erzähl doch mal, du glaubst auch nicht den Quatsch, der in der Kirche ist oder wie ist das? Aber er hat mich wirklich gefragt, wie ist das für dich, wenn wir jetzt hier über diese Sachen reden? Und das fand ich so cool von ihm. Und ich habe dann auch so erzählt, dass ich Schulstoff, ich verstehe, worum es geht, aber es ist für mich eine Theorie und ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat und habe ich so ein bisschen erzählt so, aber es war so ein tolles Gespräch und gerade, und das ist so eine meiner ersten Erfahrungen mit so, ich sag mal, Lehrer-Schüler ist dann ja auch nochmal ein anderes Ding irgendwie so, aber das war echt so ein gutes Gespräch, also Herr Kuhnert, ne, wenn Sie das hören, vielen Dank dafür nochmal, aber das war so eine schöne Erfahrung für mich dadurch irgendwie, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen, sondern ich wurde gefragt tatsächlich. So ein bisschen wie eine Auskunft über die Hoffnung geben. Mhm. Ich muss mich nicht rechtfertigen für das, was ich glaube in dem Moment, sondern ich wurde gefragt, wie geht es mir mit dem, was ich mitbringe in dieser Situation.
Und manchmal, auch wenn wir Christen untereinander was bekennen, tut uns das ja auch gut und ermutigt uns gegenseitig. Ich erzähle euch mal ein Beispiel, das ich vor 2 Wochen hatte. Ich sage es mal so, die Zeit davor war für mich so ein bisschen herausfordernd, weil so unsere gesamtkirchlichen Entwicklungen gerade so sind, dass sie mir so häufiger aufs Gemüt schlagen mit den ganzen Reformen, die so in den kirchlichen Kreisen gedacht werden. Und dann hatte ich überlegt, komm, ich singe jetzt mal am Sonntag, ein feste Burg ist unser Gott. Die habe ich schon mal erzählt.
Genau. Ja, das ist eine schöne Geschichte.
Normalerweise bin ich auch immer skeptisch, die letzte Strophe von dem Lied abzudrucken, weil die einfach krass ist mit Nehmen Sie uns den Leib, Kind und Weib und so. Und diesmal habe ich gedacht, nee, komm. Ich drücke jetzt also alle 4. Und dann hatten wir, weil wir gerade noch in der Vakanz sind, bis der neue Kirchenmusiker da sind, hatten wir eine Vertretung da, einen Orgelstudenten. Und der hat das total cool umgesetzt. Ich habe gepredigt, ich war auch relativ leidenschaftlich dabei. Und er hat das so gleich aufgenommen und fing an, dann nach der Predigt dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott, zu intonieren. Und da fing das erstmal so an, dass er so die tiefsten Orgeltone, wie so ein Brummen, so ein Kauderwelsch. Also es war so richtig so ein bedrohliches Durcheinander und Wirrwarr. Und darüber machte er dann so ganz spitze Töne, die so wie verfahren, wie so, die so, so zum Gefecht rufen. Und dann darüber dann irgendwann die Melodie von Ein Fest der Burg.
Krieg Gänsehaut beim Zuhören gerade.
Ja, das war mega cool. Und es waren an dem Sonntag auch viele Leute da, die gut singen konnten. Und dann haben wir einfach 4 Strophen Ein Fest der Burg geschmettert. Und ich denke, ich erzähle die Geschichte jetzt jedem, weil mich das einfach motiviert hat. Und ich merkte, ich bin nicht alleine.
Genau das wollte ich gerade sagen, weil du in dem Moment gemerkt hast, hier sind Leute, die singen genau das, was mir wichtig ist, gerade mit mir.
Genau.
Und wir sind gemeinsam hier, egal was da sonst gerade passiert, was in meinem Kopf ist, was da los ist. Feste Burg.
Und da war wieder dieser Freude-Aspekt bei Bekenntnis da. Ne? Ja.
Damit mache ich mal heute den Schlusspunkt. Ja.
Schöner Schlusspunkt.
Gunnar, es war uns eine Ehre, dass du dabei warst. Jetzt 4 Folgen.
Sehr, sehr gerne.
Und eine Freude.
Weniger Freude, mehr Ehre, genau.
Ich bin bei der Freude auch ganz dabei. Ja. Gunnar, wenn man eine Freude hatte, dir hier zuzuhören, wo kann man dir weiter zuhören und zusehen?
Genau, Predigten und all sowas gibt es, wenn man meinen Namen eingibt bei Spotify oder irgendwelcher Podcast-Plattform. Und sonst Videosachen gibt es auf YouTube und Instagram und TikTok, auch mit meinem Namen alles. Oder gunnarengel.de, da findet man alles gebündelt.
Uns findet man auf tischgespräche-podcast.de. Da gibt es auch eine Seite Unterstützen, da kann man uns unterstützen auf mehrere Arten und Weisen. Auch für uns spenden, auch da freuen wir uns über regelmäßig Unterstützung, weil wir dann den Podcast hier gut produzieren können.
Und man kann uns Fragen schicken.
Auch das.
Bei denen wir dann auswählen, ob wir uns kompetent fühlen oder nicht. Also es gibt keine Antwortgarantie, aber eine Interessensbekundung unsererseits an euren Fragen.
So ist es. Und wir werden noch weitermachen mit den geistlichen...
Ja, ist das so.
Wir müssen das noch ausdiskutieren, Knut.
Gut.
Das werden wir jetzt gleich mal machen, wenn die Mikros aus sind. Mal sehen, wie wir uns in 2 Wochen wiederhören. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao, ciao.